Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Welche Strategie verfolgt Donald Trump im Krieg gegen den Iran? Ist ein Einmarsch von Bodentruppen tatsächlich realistisch? Und wie lange soll dieser Krieg noch gehen? Vieles scheint derzeit ziemlich unklar, während sich die Folgen des Krieges immer deutlicher in der Weltwirtschaft zeigen. Die Energiekrise nimmt Fahrt auf. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis sie auch in Deutschland spürbarer wird. Wir berichten gleich. Wir schauen nach Kolumbien, wo versucht wird, einen Schwerkriminellen jetzt wegen Umweltverbrechen dranzukriegen. Und zum Ende der Sendung blicken wir auf die gerade frisch vorgestellten Zahlen des Deutschen Wetterdienstes. Der stellt nämlich in diesen Minuten Wetterdaten für das vergangene Jahr vor. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, schön, dass Sie dabei sind. Die EU-Kommission fordert die Mitgliedstaaten auf, den Verbrauch von Öl und Gas zu drosseln, insbesondere im Verkehrssektor. Der zuständige EU-Kommissar Jorgensen, der brachte gestern in einem Brief an die Energieminister der EU-Staaten auch ins Spiel, die Menschen sollten weniger reisen. Denn die EU-Kommission sieht die weltweite Energiekrise auch langsam auf uns zurollen. Auch die deutsche Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hatte ja vor einigen Tagen schon angedeutet, dass es Ende April zu Engpässen bei Treibstoff kommen könnte in Deutschland. Konkrete Handlungsempfehlungen hat sie daraus bisher allerdings nicht abgeleitet. Gestern aber hat Reiche angekündigt, dass in den nächsten Jahren neue, langfristige Lieferverträge für LNG abgeschlossen werden sollen, also für Erdgas. Und sie will dabei auch weniger aufs Klima achten. Konkret in puncto Methan. Das wird bei den Gewinnungs- und Transportprozessen freigesetzt, ist für das Klima schlimmer als CO2. Und eine EU-Richtlinie, die diese Methan-Emissionen bei Transporten senken soll, die fasst Reiche jetzt mit spitzen Fingern an.
Auch das EU-Recht, wie zum Beispiel die Methanverordnung, dürfen verlässliche Energielieferungen nach Deutschland nicht behindern. Die Verordnung selbst ist durchaus kritisch, denn die Methanverordnung kann Partnerländer am Export von LNG behindern, respektive am Import nach Europa. Die Verordnung bedarf bei der Umsetzung in nationales Recht daher einer besonders realistischen Auslegung und einer pragmatischen Umsetzung. Insbesondere müssen die nationalen Regelungen zur Sanktionierung von Verstößen mit Augenmaß angegangen werden. Für die Versorgungssicherheit ist es jetzt zentral, langfristige und diversifizierte Lieferverträge auf den Weg zu bringen.
Das sagt Wirtschaftsministerin Katharina Reiche. Wie diese langfristigen Lieferverträge damit in Anklang zu bringen sind, dass Deutschland in 19 Jahren klimaneutral sein will, das bleibt indes unklar. Klar aber ist, die fossile Energiekrise, die hat jetzt schon weltweit spürbare Auswirkungen. Nina Amin berichtet dazu aus Ägypten.
Um 21 Uhr gehen im Zentrum von Kairo die Schotten runter. Es wird dunkel. Um Strom zu sparen, müssen Restaurants, Cafés und Geschäfte früher schließen. Anordnung vom Staat. Die Polizei kontrolliert. Auch Straßenlaternen oder großflächig beleuchtete Werbetafeln werden abends früher ausgeschaltet. Der Großteil des ägyptischen Stroms wird mit Erdgas produziert. Die Preise sind seit dem Iran-Krieg stark angestiegen. Genauso wie der Ölpreis. Premierminister Mustafa Madbouly sagt,
es geht auch um den Verkehr. Wenn die Läden schließen, sind weniger Menschen mit Fahrzeugen unterwegs. Auch das spart massiv Treibstoff. Wenn die Stadt früher zur Ruhe kommt, hilft das dem Staat, die tägliche Verbrauchsrechnung zu senken.
Strom und Benzin sind in dem bevölkerungsreichsten Land in der arabischen Region stark subventioniert. Die wirtschaftliche Lage in Ägypten ist schlecht. Der Staat ist auf internationale Geldgeber angewiesen. Jetzt versucht die Regierung mit kollektivem Energiesparen die Kriegsfolgen abzuschwächen. Die meisten Ägypter und Ägypterinnen sind laut Statistik der ägyptischen Zentralbank gegen 9 Uhr abends unterwegs, sagt Reda Farahat. Der Experte für kommunale Entwicklung fasst zusammen.
Das bedeutet, dass die Schließung um 21 Uhr genau in das Zeitfenster fällt, das wir die nächtliche Rush-Hour des ägyptischen Konsumenten nennen.
Restaurantbesitzer sehen genau deshalb die neue Anordnung kritisch. Dia Masoud führt ein Falafel-Restaurant mit rund 40 Mitarbeitern.
Es wird die Verkäufe um etwa 30-40% beeinflussen. Das wird sich auch auf meine Mitarbeiter auswirken. Aber wir müssen mit dem Strom schwimmen, bis sich die Lage verbessert.
Kürzere Öffnungszeiten bedeuten weniger Einkommen. Für viele ägyptische Familien kann das schlimme Folgen haben. Ein Drittel der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze, hat demnach weniger als $2 am Tag zur Verfügung. Auch wenn Ägypten nicht Zielscheibe im Irankrieg ist, fühlen sich die Menschen bedroht.
Nina Amin berichtete über die Folgen der fossilen Preiskrise in Ägypten. Gestern hatten wir ja bereits aus Australien berichtet, wo der Treibstoff knapp wird. Vietnam muss jetzt seine Wirtschaft massiv drosseln, weil es kein Öl mehr aus China bekommt. Von dort wurden Exporte eingestellt wegen der Ölkrise. Mancherorts sind es aber auch gefühlte Folgen des Iran-Krieges, die zu Turbulenzen führen. Stefan Ehlert berichtet über Hamsterkäufe auf Kap Verde.
Es sind beunruhigende Szenen, die lokale Medien in diesen Tagen zeigen. Vor den Ausgabestellen von Butangas auf einigen der kapverdischen Inseln sind hunderte leere Gasflaschen aufgereiht. Die Besitzer der etwa kniehohen Metallcontainer warten darauf, sie gegen gefüllte Flaschen umtauschen zu können. Das Gas darin wird zum Kochen verwendet. Auf der Vulkaninsel Fogo traf es die 56-jährige Rita Pina. Sie wohnt etwa eine Stunde entfernt von der Ausgabestelle. Das heißt, sie muss jedes Mal auch noch eine Taxifahrt bezahlen, nur um dann mit leeren Händen zurückzufahren. Sie sei jetzt seit vielen Tagen ohne Gas, schimpft die Frau. Sie habe zwei alte Leute zu versorgen. So könne es nicht weitergehen. Rita Pina berichtet, dass viel zu wenige Gasflaschen auf ihre Insel geliefert worden seien. Noch kostet die 12-Kilogramm-Flasche Butangas umgerechnet rund 18 Euro. Aber wie lange noch? Bereits jetzt werden Forderungen laut, dass der Staat eingreift. Das ist doch normal, dass es Subventionen gibt in so einer Lage. Außerdem müssen die Löhne angehoben werden, sonst können die Leute sich bald nichts mehr leisten. Der Generaldirektor des Energieversorgers Enokal, Luis Flores, räumt ein, dass es an einigen Stellen zu Verzögerungen bei der Auslieferung gekommen sei. Aber einen Mangel an Butangas bestreitet er gebetsmühlenartig. Sie können heute oder morgen Gas kaufen, wann Sie wollen und so viel Sie wollen. Mit dem Iran-Krieg habe die Versorgung mit Kochgas in Kap Verde nichts zu tun, denn das Butangas werde gar nicht in der Kriegsregion bezogen. Manager Florisch sagt, er wolle die Lage beruhigen. Seiner Ansicht nach habe es unvorhergesehene Hamsterkäufe gegeben. Wir sind dabei, das zu überprüfen, dass unsere Kunden 2 bis 3 Mal mehr Gas gekauft haben als normal. Aber es gibt gar keinen Grund, dass sie sich Sorgen machen müssten. Inzwischen seien alle Engpässe beseitigt, trotz des gestiegenen Absatzes. Der Regierungschef von Kap Verde, Ulysses Correa de Silva, kündigte ebenfalls Maßnahmen an, um die Bevölkerung zu beruhigen. Wir haben Sozialtarife eingeführt und 50% Rabatt auf Energie und Wasser für die Familien mit niedrigen Einkommen gewährt, für die ärmsten Familien dauerhaft. Beruhigende Worte, aber ob sie das Vertrauen der Insulaner in die Versorgung mit Kochgas wiederherstellen? Die 23-jährige Verkäuferin Larissa Monteiro befürchtet einen Rückfall in Zeiten vor ihrer Geburt, sollte das Butangas doch einmal ausbleiben. Dann leben wir wieder in der Zeit, als man auf dem Holzfeuer gekocht hat. Aber das ist schwierig. Viele Leute wissen gar nicht mehr, wie das geht. Weit weg vom Nahen Osten befürchten also auch Menschen auf den Kapverden die Folgen des Iran-Krieges. Ob und wie lange ihr Staat sie vor den wirtschaftlichen Auswirkungen schützen kann, das wissen sie nicht.
Stefan Ehlert berichtete. Wer Gesetze bricht und Menschen schadet, der hat auch ganz sicher kein Problem damit, der Natur zu schaden. Das zeigt sich in diesen Tagen in Kolumbien. Dort hat ein Prozess begonnen in diesem Monat gegen einen ehemaligen Guerillakämpfer, der jetzt Boss einer schwerkriminellen Vereinigung ist. Ihm werden Umweltverbrechen vorgeworfen, konkret die Abholzung von Wald in einem Nationalpark. Es geht um Drogen, um Goldanbau und Rinderzucht. Victor Coco mit der ganzen Geschichte.
Néstor Gregorio Vera ist in Kolumbien eher bekannt unter seinem Decknamen Iván Mordisco. Mehrere Jahre kämpfte er auf der Seite der FARC-Guerilla gegen den kolumbianischen Staat. 2016 kam dann ein Friedensvertrag zwischen Regierung und Guerilla zustande. Néstor Vera, alias Mordisco, kündigte aber als erster Ex-FARC-Guerillero den Friedensvertrag auf. Seitdem führt er die kriminelle Dissidentengruppe Estado Mayor Central. Mordisco und seine geschätzt 4000 Männer liefern sich im Osten Kolumbiens Territorialkämpfe mit anderen Banden und sind in Drogenproduktion und Handel verwickelt. In der Stadt Villa Vicencio wird nun ein Gerichtsverfahren gegen Mordisco in Abwesenheit eröffnet. Nicht wegen organisierter Kriminalität oder Drogenhandel. Mordisco wird als Hauptverantwortlicher für die Rodung von fast 400.000 Hektar Amazonaswald zwischen 2016 und 2017 angeklagt. Eine Fläche fast fünfmal so groß wie Berlin. Gloria Amparo Rodriguez ist eine der renommiertesten Umweltjuristinnen Kolumbiens.
Esas actividades cuando son sistemáticas, cuando generan un impacto fuerte sobre el ambiente.
Wenn solche Aktivitäten systematisch und von großer Auswirkung sind, dann spricht man juristisch von einem Ökozid. Ein intensiver Schaden, der außerdem das Ökosystem des Amazonas als Ganzes verletzt oder in Gefahr bringt.
Kolumbien war 2021 eines der ersten Länder in Lateinamerika, das die juristische Figur des Ökozids in das Strafgesetz aufgenommen hatte. Angewandt wurde sie bisher kaum. Wegen der Vielzahl an Tatbeständen passt jetzt der Ökozidvorwurf, sagt Rodriguez.
Es gibt unterschiedliche Faktoren für die Abholzung. Der Bergbau, vor allem die illegale Suche nach Gold und anderen Rohstoffen, für die willkürlich gerodet wird. Dann der Anbau von Kokasträuchern, aber auch die geheimen Labore zur Weiterverarbeitung zu Kokain. Und in den letzten Jahren wird immer mehr die Rinderzucht zum Problem.
Die Verantwortlichen agieren systematisch. So vermutet es auch die Anklage gegen den Schwerkriminellen Ivan Mordisco. Rodrigo Botero, Direktor der Stiftung für Erhalt und nachhaltige Entwicklung, FCDS, beschreibt es gegenüber der Zeitung El Espectador so.
Zusammen mit den Straßen, die überall im Amazonasgebiet gebaut werden, ist klar, dass es sich um eine geplante Besiedlung handelt. Es ist ein System aus Straßen, Koka und Viehzucht, das sich in der gesamten Region durchsetzt.
Botero war früher Regionaldirektor der Nationalparks in der Amazonasregion und kennt das betroffene Gebiet gut. Dort, im Nordwesten des Amazonasgebietes, verläuft ein wichtiger Korridor für Flora und Fauna.
Durch die Rodung geht die natürliche Verbindung zwischen Amazonas und Anden verloren.
Die Wälder dort haben auch Einfluss auf den Niederschlag im Hochland der Anden, wo wiederum Trinkwasser für über 7 Millionen Menschen gewonnen wird. Kolumbien schützt deshalb die Region zusätzlich durch 3 Nationalparks, in denen teilweise sogar Zutrittsverbot besteht, zumindest auf dem Papier. Aber auch das hilft nur wenig. Allein der Nationalpark Tinigua hat in den letzten 35 Jahren über 40% seiner Waldfläche verloren. Dem Staat fehlen die Mittel für die riesigen Distanzen, so Richterin Rodriguez.
Oft wissen wir, wo gerade gerodet wird. Aber wir haben keine Mittel, um in weniger als 5 Tagen dorthin zu kommen. Wir haben keine Helikopter. Wir brauchen internationale Unterstützung für Drohnenaufnahmen. Es muss mehr gemacht werden, damit vor Ort ermittelt werden kann.
Immerhin unterstützt Boteros Stiftung FCDS die Ermittlungen mit der Auswertung von historischen Daten und aktuellen Luftaufnahmen. Darauf zu sehen, Landgüter, auf denen sowohl Kokainlabore als auch Rinderzucht betrieben werden. Im Nordwesten des Amazonasgebietes stieg die Zahl der Rinder seit 2017 um 80%, ein Vielfaches im Vergleich zum Rest Kolumbiens. Die Rinderzüchter bekommen von Kriminellen wie Ivan Mordisco Flächen zugewiesen und zahlen dann in der Produktion ein Schutzgeld pro Tier. Zwischen 2018 und 2024 gab es 66 staatsanwaltschaftliche Ermittlungen zu Umweltverbrechen im Amazonas. Aus Mangel an Beweisen wurde nur eine Handvoll vor Gericht gebracht. Gloria Rodriguez sieht dennoch Fortschritte.
Die Richter haben heute ein viel größeres Bewusstsein für Umweltschutz. Umweltthemen werden immer wichtiger. Aber jetzt geht es darum, die hohe Zahl an Straflosigkeit bei diesen Delikten zu reduzieren.
Selbst in Abwesenheit wäre dafür eine rechtskräftige Verurteilung von Ivan Mordisco ein großer Erfolg. Allerdings löse auch eine Haftstrafe für Täter nicht das Problem bei Umweltdelikten, sagt Rodriguez. Wichtiger sei die präventive Arbeit sowie Reparationszahlungen zugunsten der Natur und zugunsten der indigenen Völker.
Victor Coco berichtete über einen Prozess in Kolumbien. Naturräume weltweit werden zunehmend zerstört. Der Planet kommt an sein Limit. Das zeigt etwa das Konzept der planetaren Grenzen, von denen 7 von 9 überschritten sind. So ist etwa der dramatische Rückgang der Artenvielfalt ein gewaltiges Problem, gerade auch im urbanen Raum. In vielen Städten gibt es aber kleine Inseln von Artenvielfalt, ironischerweise da, wo wir Menschen unsere Toten bestatten. Friedhöfe sind schön grün, kühlen dadurch Städte und sind ein Wunder. wunderbarer Rückzugsraum für Arten. Sabine Krüger nimmt uns mit.
Die Alexandersittiche, die Rufe haben wir gerade gehört, besonders laut. Als auch die Krähen mal zu hören waren, als der Habicht da durchgesegelt ist, da gibt es natürlich dann Aufregung in der Vogelwelt.
Franz Lindinger hat zusammen mit Klaus Walter für den NABU die Brutvögel auf den Kölner Friedhöfen kartiert. Von 2021 bis 2025.
Wir haben insgesamt auf allen 55 städtischen Friedhöfen die Brutvogelarten erfasst und hatten dann tatsächlich 59 Brutvogelarten.
Bilanziert Klaus Walter. Der Melatenfriedhof gehört mit 43 Hektar zu den größten Kölner Friedhöfen und besteht schon seit mehr als 200 Jahren. Eine grüne Oase mitten in der Stadt mit beeindruckenden Baum-Methusalems. Heute leider mit Nieselregen.
Da hält sich die Menge an Gesängen immer ein bisschen in Grenzen.
Aber dank der Kartierung wissen wir, wie vielfältig das Vogelleben auf Melaten ist.
Schön ist halt auch, dass sie hier die Spechte haben, Grünspecht, Buntspecht. Wir hatten auch in einem Jahr wahrscheinlich eine Kleinspechtbrut hier auf Melaten. Und sie haben halt auch Kleiber und Wintergoldhähnchen und das Sommergoldhähnchen, die Finken, Gimpel und Kernbeißer und Grünfink, Buchfink, also die ganze Bandbreite von den Singvögeln.
Bei den Nahrungsgästen waren auch Seltenheiten dabei.
Ganz oben steht da sicher der Uhu, der mal hier war, auch der Wiedehopf und als Durchzügler die Rotdrossel, die Erlenzeisige zum Beispiel.
Nicht so gern gesehen sind die Nilgänse. Sie brüten oben in den Bäumen und besetzen Nistkästen, die der NABU für Falken und Eulen angebracht hat. Schon kommen zwei laut zeternd auf uns zu.
Die schimpfen, weil ich mich eben kritisch geäußert habe.
Große alte Parkfriedhöfe wie Melaten sind für Tiere Parks Deluxe. Denn hier sind Hunde verboten.
Die bodennah brütenden Vögel nehmen jede Katze und jeden Hund als Feind wahr und verlassen während der Brutzeit dann ihr Nest. Dann kühlen die Eier aus und das haben sie halt auf dem Friedhof weitestgehend nicht.
Zudem werden Friedhöfe nachts geschlossen. Auch weil es dort wirklich dunkel ist, tobt dann das Leben.
Zum Beispiel Bilche wie Siebenschläfer und Gartenschläfer, die dämmerungs- und nachtaktiv sind. Dachse, Füchse, Marder und natürlich auch Fledermäuse. Wir haben auf den Friedhöfen in Köln meistens so 7, 8 Fledermausarten. Gerade hier auf Melaten, wenn man den Fledermausdetektor dabei hat, dann wird es hier richtig laut.
Die Zahl der Vogelarten ist seit den 80ern und 90ern etwa gleich geblieben. Die Greifvögel haben erfreulicherweise zugenommen, die Langstreckenzieher und die Insektenfresser abgenommen. Auch für sie engagiert sich der NABU auf den Kölner Friedhöfen. Jana Romero, Mitarbeiterin der NABU-Geschäftsstelle, hat die Patenschaft für ein denkmalgeschütztes Grab übernommen und insektenfreundlich bepflanzt. Auf dem Weg dorthin hören wir Singdrosseln und Franz Lindinger hebt etwas auf, den Speiballen eines Waldkauzes. Am eigentlich sonnigen Grab spannen wir die Schirme auf. Noch blüht nichts, aber bald.
Wir haben viele violette Blüten, weiß ist auch vertreten, rosa, pink, gelb.
Hauptsächlich einfache Blüten heimischer Wildstauden. Für die sollte man zuerst den Boden vorbereiten.
Die heimischen Wildstauden, die mögen eher ein mageres Substrat. Das heißt, sie brauchen keinen Kompost, keinen Dünger. Und wir haben hier die alte Graberde noch ein bisschen mit Sand und Lava vermischt.
Gemischt ist auch die Bepflanzung, erklärt Jana Romero.
Um auch Leute mitzunehmen, die nicht so viel mit heimischen Stauden am Hut haben, pflanze ich auch Pflanzen rein, die jetzt nicht heimisch sind, die aber viele Leute kennen und mögen. Ich nenne es immer Akzeptanzarten.
Sonnenhut und Sonnenbraut zum Beispiel, die blühen auch bis Oktober. Was sich für naturnah gestaltete Gräber eignet, findet man auf den Websites vom NABU Köln, NABU Berlin oder der Online-Datenbank Natura.db. Die FriedhofsgärtnerInnen hat überzeugt, dass keine Mehrarbeit entsteht. Und? Klaus Walter noch einmal.
Wir haben abends zum Beispiel Führungen angeboten zu den Fledermäusen, zu den Eulen, wo die Mitarbeiter mitgehen konnten. Oder wenn hier Greifvögel beringt wurden, dass dann auch Mitarbeiter der Stadt Köln dabei sein durften. Und das hat schon dazu geführt, dass einige ihren Friedhof mit anderen Augen sehen und Freude daran haben.
Sabine Krüger berichtete. Wie war eigentlich das Wetter im letzten Jahr? Jeder von uns hätte darauf wahrscheinlich jetzt schnell eine Antwort. Aber sie wäre natürlich stark geprägt durch das eigene Erleben, insbesondere auch in der eigenen Region. Insofern wirklich nur bedingt aussagekräftig. Sehr aussagekräftig hingegen die Analysen des Deutschen Wetterdienstes. Der hat heute wissenschaftlich fundierte Daten vorgelegt für das vergangene Jahr. Dieter Nürnberger aus unserem Landesstudio hat zugehört. Wie fällt denn die klimatologische Bilanz für Deutschland 2025 aus?
Ann-Kathrin Büsker, die Internationale Wetterorganisation hat ja vergangene Woche bereits ihre Bilanz vorgelegt und demnach ist, so wörtlich, das Klima stärker aus dem Gleichgewicht geraten als jemals zuvor. Und international war 2025 das zweit- oder drittwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung gewesen. Für Deutschland fällt die Bilanz jetzt nicht ganz so drastisch aus, aber Entwarnung kann auch Tobias Fuchs, er ist Vorstandsmitglied und Leiter des Bereichs Klima und Umwelt beim Deutschen Wetterdienst, nicht geben.
Das Jahr war nicht ganz so warm wie die Vorjahre. Dennoch war es auf Platz 8 gelandet unserer langen Zeitreihe in Deutschland seit 1881. Das Jahr war zu trocken. 8 der 12 Monate waren zu trocken gewesen. Und davon eine sehr lange Trockenperiode von Februar bis in den Juni hinein. Wir hatten noch nie eine so lange Halbjahrestrockenheit oder 5-Monats-Trockenheit wie im letzten Jahr in diesem Zeitraum.
Also 2025 das achtwärmste Jahr seit 1881. Und das sei eine kleine Atempause bei der Erwärmung, aber nicht hinsichtlich der Trockenheit.
Jetzt werden aber wahrscheinlich viele sagen, Moment, wir hatten aber ja das erste Mal seit vielen Jahren wieder so einen richtigen Winter. Wie passt denn das ins Bild?
Hier ist die Aussage des Wetterdienstes recht eindeutig. Ein national nicht rekordverdächtiges Jahr bedeutet eben keine Entwarnung im globalen Maßstab. Und trotz eines kalten Januars vielerorts in Deutschland werde sich das laufende Jahr wohl einreihen in den Trend des allgemeinen Temperaturanstiegs, so zumindest die Prognose von DWD-Experte Tobias Fuchs.
Naja, die Temperaturen sind schon wieder auf einem hohen Niveau. Wir hatten einen einzigen Monat im Januar, der mal etwas zu kühl war. Das war eine Ausnahme zum ersten Mal. Seit 3 Jahren wieder ein zu kühler Monat. Aber schon der Februar und der März waren wieder deutlich zu warm gewesen. Und insofern sind wir wieder auf einem Pfad deutlich nach oben.
Und zunehmende Trockenheit, das sei eines der Schlüsselprobleme des Klimawandels in Deutschland.
Die Datensammlung des Wetterdienstes, die werden ja auch dank digitaler Technik immer umfangreicher und somit wohl auch genauer in den Projektionen. Regional betrachtet gibt es da ja unterschiedliche Betroffenheiten, entsprechend auch unterschiedliche Anpassungsbedarfe. Wie konkret ist das Ganze bereits?
Also technisch ist man inzwischen in der Lage, Modelldaten mit einer jeweiligen Reichweite, sage ich mal, von 12 Kilometern zu erfassen. Und so werden künftig auch regionale Unterschiede, beispielsweise zwischen einem Mittelgebirge in Deutschland und dem umliegenden Flachland, deutlicher werden. Und die Hoffnung des Wetterdienstes ist, dass solche Daten dann auch für Maßnahmen einer Klimaanpassung herangezogen werden können. Daten, die wichtig für die Landwirtschaft sein können, aber eben auch für den Tourismus beispielsweise, so Tobias Fuchs.
Gerade wenn man jetzt an den Wintersport in den Alpen oder im Voralpenraum denkt, wird es sicher jetzt Änderungen geben, eben aufgrund der höheren Temperaturen weniger Schnee oder kein Schnee mehr. Regionen eben mit mehr Trockenheitsherausforderungen. Also insofern, ja, man wird sich auch da die Datensätze anschauen müssen und daraus seine Schlüsse ziehen, wie man sich anpasst auf mögliche Gegebenheiten, die in den nächsten Jahrzehnten kommen könnten.
Und diese Daten sollen neben allen, die in Politik, Verplanung und Verwaltung tätig sind, zur Verfügung gestellt werden.
Dann wurden heute ja auch erstmals Daten für das Energiewetter vorgestellt. Was hat es damit auf sich?
Hier geht es um die meteorologischen Bedingungen für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Diese machen ja inzwischen in Deutschland einen Anteil von rund 55% aus. Und 2025 war hier ein windärmeres Jahr. Dafür fiel aber die Sonneneinstrahlung in Deutschland überdurchschnittlich aus. Und das sei nicht per se beunruhigend, sagt Jacqueline Drücke. Sie ist Mitarbeiterin der DWD, des DWD-Energieprogramms.
Grundsätzlich ist es so, wir sehen den Jahresgang von Sonne und Wind, der gleicht sich im Mittel eben sehr, sehr gut aus. Aber selbstverständlich gibt es auch mal Tage, wo wir wenig Wind haben, weshalb es dann tageweise natürlich auch mal zu weniger Stromproduktion kommen kann. Aber grundsätzlich gleichen sich diese beiden Energiequellen saisonal und auch räumlich sehr, sehr gut aus.
Und das heißt eben aus Sicht des Deutschen Wetterdienstes, dass der Ausbau der Erneuerbaren aus meteorologischer Sicht durchaus Sinn macht.
Dieter Nürnberger mit den Daten des Deutschen Wetterdienstes. Das war Umwelt und Verbraucher für heute. Danke für Ihr Interesse. Kommen Sie noch gut durch den Tag.